Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen zum Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir?
Hallo Sven, bei mir ist alles gut, bei dir hoffentlich auch.
Ja, großartig. Wir haben ja gerade unseren letzten Dreh für diese grandiose Reihe, die wir mit euch gemacht haben, abgeschlossen.
KI Future Tech.
Ja, KI Future Tech. Jetzt waren wir nochmal, die Folge gibt's übrigens, wen das interessiert, zum Nachhören. Wir waren jetzt nochmal bei Siemens in München und haben uns da den GitHub Copilot angeguckt. Also ein Tool, mit dem echte Entwickler noch bessere Entwickler werden sozusagen. Und die haben so einen Spaß daran, damit zu arbeiten. Das hat wieder so richtig guten Spirit irgendwie gebracht. Und jetzt habe ich wieder noch mehr Bock auf Digitalisierung und KI.
Ja, cool.
Und auch auf Cloud, weil es passiert ja alles in der Cloud.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, KI ist der eine große Trend, aber der zweite, ja eigentlich Dauertrend im Moment ist natürlich Cloud. Und darum soll es hier heute auch gehen, die Nutzung der Cloud in Unternehmen und in der öffentlichen Verwaltung. Denn auch hier ist Cloud Computing natürlich eine Schlüsseltechnologie, die die Digitalisierung in unserem Land weiter vorantreibt.
Ich meine, ihr seid alle Profis, ihr hört ja diesen Podcast regelmäßig. Falls irgendeiner sich jetzt nochmal fragt, wie war das nochmal mit der Cloud? Wir haben letztes Jahr eine Folge gehabt, da haben wir ein bisschen über Private Cloud, Public Cloud und Edge Computing gesprochen. Könnt ihr gerne nochmal nachhören, den Link packen wir einfach in die Shownotes. Aber bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, gibt es erstmal ein paar Neuigkeiten aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, wir starten mit der digitalen Infrastruktur. Da gibt es ein neues EU-Weißbuch zur Zukunft der digitalen Infrastruktur in Europa. Wichtiges Thema, denn ohne digitale Infrastruktur keine digitale Transformation. Und da gibt es ein bisschen Bewegung. Die Europäische Kommission hat mit dem Weißbuch How to Master Europe's Digital Infrastructure Needs, großartiger Titel, also übersetzt, wie können wir den Bedarf an digitaler Infrastruktur in Europa decken, eine Analyse des Status quo und den derzeitigen Herausforderungen beim Ausbau des digitalen Ökosystems vorgelegt. Das Dokument umfasst drei Säulen. Erstens die Schaffung eines 3C-Netzes, zweitens die Vollendung des digitalen Binnenmarkts und drittens geht es um die Sicherheit und Widerstandsfähigkeit, also die Resilienz digitaler Infrastrukturen. Das ist natürlich ein Thema, was uns als Verband, als ECO auch interessiert. Mit der unterm Dach unseres Verbands gegründeten Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen sind wir ja auch sehr engagiert in diesem Themenbereich. Und da haben wir uns natürlich auch bei der Konsultation, die es ja zu solchen Weißbüchern auch immer gibt, beteiligt. Unter anderem empfehlen wir hier die Aufnahme proaktiver Unterstützungsmaßnahmen, die eben auf so die gesamte Wertschöpfungskette des digitalen Ökosystems abzielen, indem sie die Nachfrage nach digitalen Infrastrukturen erhöhen und Investitionen in diese vorantreiben. Ja, außerdem plädieren wir dafür, dass es Maßnahmen gibt, welche den europäischen Binnenmarkt, Betreiber digitaler Infrastrukturen und eine auf leistungsfähige Infrastrukturen angewiesene Wirtschaft unterstützen und diese eben nicht gefährden. Ja, und zu guter Letzt begrüßt ECO den Fokus der Kommission auf die Sicherheit und Widerstandsfähigkeit des digitalen Ökosystems. Das ist natürlich ganz wichtig, denn was bringt einem die Infrastruktur, wenn sie nicht sicher ist? Das Aufkommen von Quantencomputing, Quantum Key Distribution und Post-Quantum Cryptography erfordert ein Umdenken bei den Sicherheitsstandards. Ganz klar, Quantencomputing kommt und das heißt, dass wir auch unsere Sicherheitskonzepte überdenken müssen. Gleichzeitig sollte bei regulatorischen Fortschritten darauf geachtet werden, dass der Einsatz von Quantum Key Distribution und Post-Quantum Cryptography nicht durch falsche Standardsetzung behindert wird. Und ich finde, jetzt habe ich aber auch wirklich einen Preis für artikulierte Aussprache gewonnen.
Ja, und so stolperfrei durch diese ganzen Begriffe durchgekommen. Jetzt können wir einfach nur gespannt sein, was insbesondere nach der EU-Wahl in Sachen digitale Infrastrukturen und KI auf EU-Ebene passiert. Aber auch da bleiben wir natürlich dran und halten euch auf dem Laufenden. Apropos auf dem Laufenden. Falls ihr zufällig seit ungefähr, einer Woche auf einen schwarzen Fernsehbildschirm guckt, dann kann das zwei Ursachen haben. Erstens, wie bei mir, auf einmal sprießen die Bäume und die Satellitenschüssel hat keinen Kontakt mehr zum Satelliten, dummerweise in 25 Metern Höhe, also ist nichts mehr mit Satellitenempfang. Oder euer Kabelanschluss ist nicht mehr in der Miete drin, denn seit dem 1. Juli ist ja das sogenannte Nebenkostenprivileg gekippt worden, was bedeutet, jeder Mieter, jede Mieterin muss sich selber um den Fernsehempfang kümmern. Das ist nicht mehr drin in den Mietverträgen. Es hat natürlich große Vorteile, für manche auch große Nachteile, weil wer weiterhin Kabelfernsehen gucken will, der muss durchaus ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Aber viele werden auch zum Umdenken angeregt, weil es gibt ja so viele Möglichkeiten, heutzutage tollen Fernsehempfang zu haben und viele Kanäle zu sehen. Natürlich dank Internet. Logo. Und laut einer Studie der Landesmedienanstalten aus dem Jahr 2023 nutzen jetzt schon 20% der Haushalte das Internet zum Fernsehen.
Ja, ich gehöre dazu.
Ja, genau. 2019 waren es nur 10%, also in 5 Jahren verdoppelt. Das ist auf jeden Fall ein deutliches Signal. Und natürlich wurden auch die Teilnehmer gleich befragt, was denn passieren würde, wenn jetzt das Nebenkostenprivileg wegfällt. Dann würden 23%, also ein Viertel, nur noch übers Internet fernsehen. Da gibt es ja unfassbar viele Anbieter, also von Magenta über Zattoo und was nicht alles da noch möglich ist. Das heißt also, da wird deutlich mehr Traffic auf unsere deutschen Netze zukommen oder ist jetzt schon seit einer Woche darauf zugekommen. Insofern da einfach, wenn ihr auch noch ein bisschen überlegt, was ihr jetzt macht, anstatt Kabelfernsehen, mal genau gucken, welche digitalen Angebote es übers Internet gibt. Da ist so viel mehr möglich als bisher über den Kabelanbieter.
Ja, und zum Schluss noch eine News sozusagen in eigener Sache. Und zwar ist Eco-Geschäftsführer Alexander Rabe in den Digital Services Coordinator Beirat gewählt worden. Am 4. Juli hat der Deutsche Bundestag die Mitglieder des Beirats der Koordinierungsstelle Digitale Dienste gewählt. Dieser Schritt erfolgte nach dem Inkrafttreten des Digitale Dienste-Gesetzes als nationale Umsetzung des Digital Services Acts. Der Beirat besteht aus insgesamt 16 Vertreterinnen aus der Wissenschaft, Wirtschaftsverbänden und Zivilgesellschaft und agiert sozusagen als Expertengremium und unterstützt den Digital Services Coordinator und die zuständigen Behörden in grundlegenden Fragen zur Anwendung und Durchsetzung des DSA. Zudem fungiert er als Bindeglied zwischen Wissenschaft und Praxis. Alexander Rabe, Geschäftsführer des Eco-Verbands, wurde als einer von 4 VertreterInnen aus Wirtschaftsverbänden mit einer fraktionsübergreifenden Mehrheit in dieses Gremium gewählt. Und ja, er freut sich über seine Wahl und sagt, Eco als Verband der Internetwirtschaft setzt sich seit über 25 Jahren mit der Eco-Beschwerdestelle engagiert gegen illegale Inhalte im Netz ein. Es ist mir daher eine große Ehre, diese praktischen Perspektiven und Erfahrungen der Beschwerdestellenarbeit in meine Tätigkeit als Mitglied im Beirat der Koordinierungsstelle Digitale Dienste einbringen zu können. Das Digitale Dienstegesetz wird die Rahmenbedingungen für die Bereitstellung digitaler Dienste in der gesamten Internetwirtschaft prägen und einheitliche Regeln für den digitalen Binnenmarkt sowie faire und vernünftige Haftungsregeln sind daher von essentieller Bedeutung, natürlich auch für unsere Eco-Mitgliedsunternehmen.
So, die Cloud-Nutzung, und das ist ja das Thema heute von der Folge im Ohr am Netz, ist für die meisten von uns Alltag. Also sollte man meinen. Allerdings hat eine Eco-Umfrage vom September letzten Jahres ergeben, dass nur 22,5% aller deutschen Cloud-Services nutzen, um ihre privaten Daten zu sichern. Also ich meine, irgendwie wursteln wir alle in der Cloud rum, aber unsere Daten da hochschieben machen noch viel zu wenig Leute. Bisschen besser sieht's bei Unternehmen aus. Der Eurocloud ECN Pulse Check 2023 zeigt, dass 45% der befragten Unternehmen bereits eine Cloud-native Strategie verfolgen. 44% planen eine entsprechende Strategie für die Zukunft.
Ja, und Cloud Computing ist übrigens mit 53% tatsächlich auch der Technologietrend Nummer 1 der Studie, gefolgt von KI, also wie wir es vorhin eingangs auch schon gesagt haben, 2. großer Trend mit 45% und 3. großer Trend das Thema Automatisierung mit 43%.
Aber Cloud Computing ist nicht einfach nur für einen Selbstzweck da, sondern Cloud Computing und Cloud Technologien bieten natürlich eine ganze Reihe von Vorteilen, gerade auch für Unternehmen. Und einiges gibt es trotzdem zu beachten. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir Jörn Stubhorn, Head of Security Management bei IONOS, hier im Ohr am Netz begrüßen können.
Im Gespräch.
Jörn Stubhorn ist Head of Security Management bei IONOS. Gemeinsam mit Eco hat IONOS im Juni das Event Security Insights auf die Beine gestellt, bei dem es um Cloud-Services für Mittelständler und insbesondere IT-Sicherheit in der Cloud ging. IT-Sicherheit, eines der Top-Themen aktuell dieser Zeit. Für all diejenigen, die das Event verpasst haben, Glück gehabt. Heute ist er nämlich hier bei uns im Ohr am Netz und genau darüber wollen wir mit ihm nochmal sprechen. Herzlich willkommen, Herr Stubhorn.
Hallo, Herr Oswald. Herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Stubhorn, die Migration in die Cloud ist für viele Unternehmen ein wesentliches IT-Projekt gewesen. Warum ist es sinnvoll, bei der unternehmenseigenen Speicherinfrastruktur nicht mehr nur auf die Speicherung im Netzwerk des Unternehmens, also on-premise beziehungsweise, sagen wir mal, im Keller zu setzen?
Bei der Verlagerung von Arbeitslasten in die Cloud ermögliche ich es einem Unternehmen sehr flexibel, Arbeitslasten zu erweitern. Ich habe Möglichkeiten, besser zu skalieren. Ich kann weniger relevante, weniger kritische Arbeitslasten eben in einfacheren Umgebungen hosten und mir gleichzeitig in einer hybriden Cloud-Umgebung noch die Möglichkeit schaffen, in den von mir kontrollierten Bereichen die Kronjuwelen entsprechend dann zu speichern und abzulegen.
Das heißt also, ich bin flexibler, gerade wenn mal mehr zu tun ist, ich mehr Speicher brauche und sagen wir mal so, es passieren ja immer wieder Dinge, mit denen man erstmal nicht gerechnet hat, Stichwort KI, also sagen wir mal vor November 22 hätte wahrscheinlich keiner im deutschen Mittelstand gedacht, dass KI jetzt für ihn gerade ein großes Thema wird und zack ist es da und braucht Bandbreite und braucht Rechenpower und braucht natürlich auch Speicher. Da ist man dann flexibel aufgestellt, oder?
Auf jeden Fall. Bei der KI ist ja auch nicht nur das Thema, dass man die Hardware dafür braucht, alleine dann auch schon die Stromversorgung, Klimatisierung, Anforderungen, die daran gestellt werden, das kriegt man typischerweise nicht einfach in seinem Serverraum abgebildet, sondern wenn man da die spezialisierten Dienste in einem Rechenzentrum bei einem Cloud-Service-Anbieter nutzen kann und dann auch noch in die eigenen Arbeitsabläufe integrieren kann, ist man deutlich besser aufgestellt.
Und natürlich, es ist auch vor physischem Schaden sicherer, als wenn es jetzt bei mir in der Firma oder im Büro irgendwo im Keller oder irgendwo steht. Denn in den Rechenzentren dieser Welt, wo die Clouds ja sind, da wird natürlich ganz besonders darauf geachtet, dass eben kein Zugriff durch Dritte passiert, dass das Ding vor Feuer geschützt ist und so. Das spielt natürlich auch eine große Rolle, oder?
Das stimmt. Die Ausprägung von der infrastrukturellen Sicherheit, insbesondere auch Netzwerkanbindung, aber auch Brand. Bekämpfungsanlagen, Zutrittskontrolle, Ähnliches. Da ist man bei professionellen Rechenzentrumsanbietern deutlich besser aufgestellt, als wenn man das eigene Rechenzentrum, den eigenen Serverraum irgendwo betreibt.
Ich hatte neulich mal die Gelegenheit, in so ein großes Rechenzentrum hier in Berlin reinzugehen. Es hat eine Weile gedauert, ehe ich drin war, muss ich zugeben. Also da war so viel Sicherheit am Anfang. Fühlte sich dann aber am Ende sehr, sehr gut an. Bleiben wir mal beim Stichwort Sicherheit, aber jetzt gar nicht so sehr dabei, was jetzt die Rechner, die Hardware sicher macht, sondern die Cloud-Infrastrukturen. Welche Konzepte und Technologien sollten Unternehmen im Auge haben, um Cloud-Dienste sicher zu nutzen? Worauf achte ich, wenn ich migriere?
Grundsätzlich muss man bei dem Einsatz von Cloud-Diensten sich darüber im Klaren sein, dass es eine Verantwortungsteilung gibt, die Shared Responsibility. Das wird gerne übersehen von Cloud-Nutzern. Wenn ich einen Cloud-Dienst konsumiere, gebe ich nicht die gesamte Verantwortung an den Dienstleister ab, sondern ich bin als Kunde einer Cloud-Lösung dafür verantwortlich, mir zu überlegen, wie nutze ich die Cloud-Dienste, wie bringe ich die verschiedenen Bausteine, die mir ein Cloud-Service-Anbieter bietet, zusammen, um daraus dann ein geeignetes Produkt, ein möglichst optimales Produkt zusammenzustellen. Wenn ich Arbeitslasten für ganz bestimmte Kundengruppen erstelle, öffentlicher Sektor zum Beispiel, dann muss ich da natürlich auch immer darauf achten, dass der Cloud-Service-Anbieter die richtigen Zertifizierungen hat, die richtigen Nachweise vorlegen kann, zum Beispiel BSI C5 oder auch IT-Grundschutz. Für uns als Cloud-Service-Anbieter bringt das auch insbesondere die Möglichkeit mit, die passenden Anforderungen oder uns an den besten Guidelines zu orientieren und unsere Sicherheitsmaßnahmen dementsprechend anzupassen und zu optimieren an den jeweiligen Bedrohungsbedarf.
Was würden Sie jemandem sagen, der sich mit dem Thema Cloud jetzt wirklich erst anfängt auseinanderzusetzen? Also sagen wir mal, so ein mittelständischer Unternehmer hat 20 Mitarbeiter, hat seine Infrastruktur bisher noch bei sich. Wie erklären Sie dem, dass die Daten in der Cloud sicherer sind als auf seiner Festplatte?
Bei der Festplatte, die ich zu Hause liegen habe, da habe ich keine Datenredundanz. Wenn die Festplatte kaputt ist, ist sie verloren. Auf der anderen Seite habe ich aber dann schon die Möglichkeit, den Zugriff auf diese Festplatte einigermaßen zu steuern. Ich bin aber vollständig selber dafür verantwortlich, die Daten auf dieser Festplatte abzusichern. Ich muss mich um Verschlüsselungsmechanismen kümmern. Ich muss mich darum kümmern, dass meine Schränke und Zimmertüren abgeschlossen sind. In einem Rechenzentrum zum einen habe ich halt diese physikalische Absicherung. Und wenn ich den Speicherdienst von einem Cloud-Service-Anbieter nutze, dann hat der Cloud-Service-Anbieter auch das Personal, um Sicherheitsmechanismen zu identifizieren, zu prüfen, ob die Sicherheitsmechanismen so eingehalten werden, wie sie vorgesehen sind, und dann auch die Möglichkeit, das tatsächlich nachweisen zu lassen.
Das bedeutet also, da kümmern sich Profis um die Datensicherheit. Etwas, womit sich ja jetzt mittlerweile quasi jeder auseinandersetzen muss, die NIS2-Richtlinie für die IT-Sicherheit in Unternehmen. Welche Bedeutung hat die Ihrer Meinung nach?
Für uns als kritische Infrastruktur, als Anbieter von kritischen Infrastrukturen selber, kommt die NIS2 jetzt gar nicht so großartig überraschend. weil wir bereits jetzt aus der NIS 1 Anforderungen erfüllen müssen und Anforderungen erfüllen müssen zur Risikoanalyse, zum Ergreifen von bestimmten Schutzmechanismen, um eben auf Gefährdungen und Bedrohungsszenarien richtig ausgerichtet zu sein. Die NIS 2 erweitert dieses Themenumfeld. In Zukunft sind dann nicht mehr nur die kritischen Infrastrukturen damit berücksichtigt, sondern auch kleinere Unternehmen müssen grundlegende Mechanismen ergreifen, um ihre Landschaft abzusichern. Und uns als Anbieter helfen diese Maßnahmen, diese Anforderungen aus der NIS auf jeden Fall, um eben uns besser aufzustellen und auch besser unsere Dienste absichern zu können.
So, jetzt gibt es eine Eco-Befragung, laut der haben 40% der IT-Verantwortlichen die gesetzliche Neuregelung durch eben die erwähnte NIS 2 nicht auf dem Schirm und ungefähr ein Drittel hat noch nicht mal Maßnahmen getroffen. Wozu würden Sie denen jetzt raten?
In Deutschland haben wir ja grundsätzlich die Situation, also die NIS 2 ist ja eine europäische Verordnung und sie muss erstmal in einem Umsetzungsgesetz wirklich in einen rechtlichen Rahmen gepackt werden. Jetzt ist der Gesetzgeber aber leider nicht in dem Zeitrahmen, wie das ursprünglich anvisiert wurde, sondern die Gesetzgebung wird sich etwas verzögern, wird erst im nächsten Jahr entsprechend dann wirklich greifen. Für Unternehmen hat das erstmal den Vorteil, dass ein bisschen Zeit gewonnen ist bei der Umsetzung. Es hat natürlich dann den Nachteil, dass die konkreten Anforderungen ein wenig schwammiger sind.
Jetzt ist ja Security quasi Ihr täglich Brot, Herr Stuppern. Glauben Sie, dass, wenn erstmal alle die NIS 2 umgesetzt haben, wir insgesamt sicherer unterwegs sind, so als Gesellschaft?
Ich denke schon, weil in der NIS 2 bestimmte Sicherheitsanforderungen eben als Grundlage vereinheitlicht gefordert werden. Auch kleine Unternehmen, die in der Vergangenheit weniger sich mit Informationssicherheit beschäftigt haben, werden jetzt gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen. Selbst wenn natürlich der Reifegrad bei kleinen Unternehmen vermutlich niemals so groß sein wird wie bei Konzernen, alleine dadurch, dass ich mich mit dem Thema beschäftigen muss, werde ich Maßnahmen etablieren und dadurch die Informationssicherheit im Land auch verbessern.
Also Awareness ist immer King. Erstmal ein bisschen was wissen, dann sich ein bisschen damit beschäftigen und dann vielleicht auch noch reagieren. Dann werden wir alle miteinander sicherer. Oder ich packe meine Daten einfach in die Cloud, macht im Mittelstand total viel Sinn. Viele sind auch schon dabei, alle anderen werden nachziehen, weil, naja, Cloud ist ganz klar die Basis für eine digitalisierte Wirtschaft in Deutschland. Ich durfte mit Jörn Stuppern sprechen, er ist Head of Security Management bei IONOS. Vielen, vielen Dank, Herr Stuppern, und immer schön weiter so, machen Sie uns sicher.
Herzlichen Dank, auf Wiederhören.
Ja, wir haben ja jetzt im Interview gerade schon gehört, Sicherheit spielt in der Cloud natürlich eine zentrale Rolle und laut Eco-Umfrage achten tatsächlich auch viele Deutsche auf Sicherheitsfeatures bei Cloud-Diensten. 27,2% ist die verschlüsselte Übertragung und Speicherung von Daten sehr wichtig. 22,7% möchten, dass ihre Daten auf Servern in Europa gespeichert sind.
Ja, einige fragen sich jetzt vermutlich, wie kann ich meine Daten sicher in der Cloud speichern? Dafür hat der Eco 5 Tipps, zum Beispiel die Auswahl des richtigen Cloud-Dienstes. Hier sollte man sich einfach überlegen, ob einem DSGVO-Umsetzung des Dienstleisters wichtig ist. Falls ja, dann einfach einen deutschen Anbieter nutzen. Die vollständige Liste, die gibt's auch in den Shownotes. Einfach nochmal so ein kleiner Check, worauf ich achten sollte.
Ja, und weil das Thema Cloud natürlich auch bei uns im Eco eine große Rolle spielt, haben wir als nächsten Gast den Cloud-Experten aus der Internetwirtschaft hier bei uns im Verband gesprochen.
Eco-Expertise. Stimmen aus dem Verband.
Heute ist Andreas Weiß hier Gast bei uns im Ohr am Netz und er ist der perfekte Mann, um über das Thema Cloud zu reden, denn er ist Director von Eurocloud und Geschäftsführer vom Eco. Hallo Andreas.
Hallo Sven, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Andreas, beim Eco beschäftigt ihr euch natürlich auf unterschiedlichsten Ebenen mit dem Thema Cloud, beispielsweise im Rahmen der Initiative Eurocloud, der Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen oder auch durch die Beteiligung an zahlreichen Events und Messen. Was sind denn deiner Meinung nach aktuell die wichtigsten Themen im Bereich Cloud? Vielleicht einmal auf Anwender, aber eben auch auf Anbieterseite.
Also nun, bisher haben die meisten immer die Cloud so als abstrakte, nahezu unerschöpfliche IT-Ressource mit speziellen Anwendungsangeboten verstanden. Und das in sehr großen Rechenzentren weltweit verteilt. Das ist also der klassische Hyperscaler-Ansatz. Nun erleben wir aber einen Wechsel. Die Cloud wird dezentraler. verteilt sich also regional und in der Fläche. Der Grund hierfür ist zum einen eine intensive Diskussion um die Rechtslage, unter denen die Angebote offeriert werden, aber auch ein Bestreben nach mehr Wahlfreiheit, meistens unter dem Aspekt der Souveränität. Und dann haben wir noch das Megatrendthema KI. Und KI benötigt Daten und die fallen in der Fläche an, am Produktionsstandort, in der Wohnung, an der Straße oder in der Stadt. Da gibt es das neue Kunstwort Edge, also an der Kante. Und das ist jetzt so ein neues Thema, was diskutiert wird.
Das heißt also, die Rechenzentren werden wahrscheinlich kleiner, aber wahrscheinlich mehr davon, ja?
Es werden mehr davon. Erinnern wir uns an Frau von der Leyen, die sprach von 10.000 Edges in Europa. Das sind dann so kleine Rechenzentren, 0,5 bis 2 Megawatt. Also die kleinere Workloads bearbeiten. Wir brauchen nichtsdestotrotz die großen Rechenzentren, weil die Verarbeitungskapazitäten werden enorm, die in Zukunft angefragt werden.
Jetzt bist du ja im Rahmen deiner Tätigkeit immer mit vielen verschiedenen Stakeholdern im Gespräch und im Austausch. Auch viele mittelständische Unternehmen sind dabei. Was ist so dein Gefühl, deine Feststellung, wie ist der deutsche Mittelstand in Sachen Cloud-Technologie aufgestellt? Weil ich hatte so den Eindruck, vor ein paar Jahren war es für viele noch so Zukunftstechnologie und wie du gesagt hast, irgendwie so amorph. Viele hatten ihren eigenen Server noch im Keller stehen.
Ja, man muss ja festhalten, der deutsche Mittelstand ist generell hochsensibel, was die eigenen Daten betrifft und möchte die am liebsten in kompletter Eigenverantwortung verwalten. Das Problem ist aber, dass die digitale Vernetzung mit Partnern und Kunden immer umfangreicher wird und ohne Cloud Computing nicht mehr zu handhaben ist. Ganz zu schweigen von der Schnelllebigkeit der Technologie und der Herausforderung, dafür überhaupt bezahlbare Fachkräfte zu erhalten. Daher ist die Frage nicht mehr ob, sondern was und mit wem in Zukunft in der Cloud verarbeitet wird. Stand heute haben schon viele auch eine Multi-Cloud-Strategie, wünschen sich aber eigentlich ein Multi-Service-Angebot, welches über mehrere Anbieter nach eigenen Bedürfnissen orchestriert werden kann. Das hat dann viel mit Technologie, Interoperabilität und Nachweisen zur Sicherheit und Einhaltung von rechtlichen Anforderungen, zum Beispiel DSGVO und weitere zu tun.
Okay, also nochmal ganz kurz, um das ein bisschen bildlicher zu machen. Also im Moment ist es so, ein Mittelständler, der holt sich bei verschiedensten Anbietern verschiedene Cloud-Angebote, die er gerade braucht und bastelt sich das sozusagen auf seinem Desktop irgendwie zusammen, dass man da überall drin arbeitet, würde sich aber wünschen, dass es, ich sag mal, das eine Tool, den einen Filter gebe, wo alles automatisch zusammenläuft und für ihn wie aus einem Guss aussieht, obwohl es das nicht ist?
Genau, dass wir zum Beispiel mehrere Services aus der Cloud zusammen nutzen. Ich sage jetzt mal, du willst ein Produktionsverfahren verbessern. Dann brauchst du erstmal die Daten aus der Edge vom Produktionsstandort. Der muss archiviert werden in irgendeinem Storage-System, muss aber dann auch aufbereitet werden, von der KI am besten dann auch noch interpretiert werden und dann in einem Dashboard werden die Ergebnisse angezeigt. Da hast du am Ende für den Endnutzer zwar einen Dienst, nämlich das Monitoring der Produktionsgüte, nutzt aber 4, 5 verschiedene Cloud-Services im Hintergrund, um das Ganze ranzubringen. Das ist schon die Herausforderung, die im Moment ansteht.
Und es ist auch wahrscheinlich viel Wissen, was erfordert wird, um überhaupt erstmal da durchzusteigen. Ist das aktuell eine der Herausforderungen oder ein Hindernis für KMUs in Deutschland, eine neue oder eine sinnvolle zukunftsfähige Cloud-Strategie umzusetzen?
Ja, da gibt es ja keinen One-Size-Fits-It-All-Ansatz. Also gerade für den KMU-Bereich sind Angebote aus der Cloud hervorragend. Besonders im Bereich der Anwendungen, also Angebote, Rechnungen, Terminbuchungen, Personaleinsatzplanung, Kundenmanagement. Da gibt es unfassbar viele Angebote mit hoher Qualität und auch angemessenen Preisen. Es gibt ja aber keinen Königsweg und wir empfehlen, sich zum einen über Mittelstand digital zu informieren. Und was die Güteranforderungen betrifft, bietet das Kompetenznetzwerk Trusted Cloud hervorragende Orientierungshilfen. Beide Quellen sind neutral und werden vom BMWK betrieben oder stehen unter deren Schirmherrschaft, wo man sich halt informieren kann am besten.
So, du hast jetzt gerade BMWK gesagt, da bleiben wir gleich mal bei der Bundesregierung. Welche regulatorischen Rahmenbedingungen oder Gesetze sind denn sozusagen gerade beeinflussend für die Entwicklung der Cloud? Du hast schon DSGVO gesagt, also Datenschutz und Datensicherheit, ganz, ganz wichtige Themen natürlich und auch Datenhoheit, hattest du eingangs gesagt. Das heißt also, die Rechenzentren vielleicht hier lieber bei uns behalten. Sag mal was zu den Rahmenbedingungen aktuell.
Wir müssen uns ja dem stellen. Also beginnen mit der einheitlichen Neuaufstellung des Datenschutzes in der EU seit 2016 und dann den folgenden umfangreichen Regulierungen wie Digital Service Act, Digital Market Act, Data Act, AI Act bis hin dann zu NIS 2 und natürlich auch KRITIS hier national erleben wir so also einen Wust von neuen Anforderungen, die wir differenziert mit unseren Mitgliedern kommentieren. Das macht unser großartiges Team für Politik und Recht in Berlin und diese Aufgabe ist extrem herausfordernd. Also grundsätzlich erleben wir aber eine Reihe von Ex-ante-Regulierungen ohne angemessene Folgenabschätzungen. Gerade die Politik tut sich schwer, mit dem Internet und der Cloud bezüglich der Realitäten der internationalen Bereitstellung umzugehen. Wir sehen da also Licht und Schatten und priorisieren die Übersetzung der Anforderungen im Kontext der verschiedenen Regulierungen in konkrete Handlungsempfehlungen. Idealerweise über unsere Kompetenzgruppen, wie zum Beispiel KG Kritis oder E-Mail. Und für den Bereich E-Mail bieten wir zudem über die Certified Sender Alliance konkrete Zertifizierung und das Monitoring für sichere E-Mails, da über diesen Weg doch ein Großteil der Cyberattacken starten.
Ja. Immer noch, ne? Phishing und absolut, was da nicht alles passiert und auch im Endeffekt die ganze Ransomware. Alles schön E-Mail-Anhänge, die mal aus Versehen angeklickt werden oder Links. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema, natürlich auch für Cloud, wobei das überhaupt keine Rolle spielt, ob wir jetzt sozusagen auf dem eigenen Rechner unterwegs sind oder in der Cloud. Das heißt also, die Kompetenz ist im Eco, klar, und zwar gut aufgeteilt und gut aufgestellt. Jetzt würde mich noch interessieren, was du dir wünschen würdest, ganz persönlich für die nahe Zukunft, um zu sagen, hey, dann kommen wir richtig gut voran. Also was wäre was, wo du sagst, wenn das passieren würde, dann kriegen wir nochmal richtig Aufwind.
Naja, wir sind ja vorwettbewerbsunterwegs und versuchen erstmal unseren Gestaltungsauftrag hier zu erfüllen. Also informieren, aufklären, gestalten ist wichtig. Wir gestalten zum Beispiel aktiv den Aufbau kollaborativer Datenökosysteme und beteiligen uns auch an Initiativen für Cloud-Edge-Abläufe, wie zum Beispiel IPSASIS, also hört sich jetzt Achtung, Important Project of European Interest für Cloud Computing. Dann hatten wir aktuell die Kommentierung zum EU-Weißbuch, wie der Bedarf an digitaler Infrastruktur in Europa gedeckt werden kann. Da geht es um Connected Collaborative Computing, Digital Single Markets, Sicherheit und Resilienz digitaler Infrastrukturen. Zu deiner eigentlichen Frage, was uns als ECO wichtig ist, dass wir also Schwerpunkte in den Bereichen legen, die dazu führen, dass wir in Deutschland und Europa mehr an der digitalen Wertschöpfung partizipieren und dass wir die Resilienz digitaler Verfahren kontinuierlich steigern. Da sind wir auch für den Bereich Sicherheit im engen Austausch mit dem BSI und Frau Claudia Plattner zum Thema Cyber Nation Deutschland. Also ich kann ja, alle 3 Monate gibt es eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird und damit werden wir uns halt immer wieder auseinandersetzen.
Und dafür sind wir sehr dankbar. Vielen Dank an Andreas Weiß für das Interview hier im Ohr am Netz. Er ist Director von Eurocloud und Geschäftsführer vom ECO. Na dann würde ich sagen, Ärmel hochkrempeln und immer weiter so, Andreas.
Gerne doch. Danke, Sven.
Ja, Cloud First ist natürlich nicht nur bei vielen wirtschaftlichen Akteuren angesagt, sondern ganz offiziell auch in der öffentlichen Verwaltung. Im Rahmen der IT-Strategie ITZ Bund 2023 bis 2028 setzt der IT-Dienstleister des Bundes, also der deutschen Verwaltung sozusagen, der ITZ Bund, eine Cloud-Strategie um. Und hier arbeiten die Privatwirtschaft und die öffentliche Hand ganz eng zusammen, denn IONOS erhielt den Zuschlag der ITZ Bund, um diese Cloud-Lösung zu bauen. Mit IONOS haben wir ja bereits gesprochen und damit auch aus dieser Folge ein Schuh wird, haben wir natürlich auch mit dem ITZ-Bund gesprochen.
Im Gespräch.
Christine Serrett ist seit November 2021 technische Vizedirektorin des Informationstechnikzentrums Bund, kurz ITZ-Bund. Bund. Der IT-Dienstleister des Bundes treibt die Digitalisierung der gesamten Bundesverwaltung voran und hat im April diesen Jahres das Unternehmen IONOS mit dem Aufbau einer privaten Enterprise Cloud beauftragt. Heute sprechen wir darüber, was die sogenannte Bundescloud leisten muss und welche Herausforderungen und Chancen die Verwaltungsdigitalisierung so mit sich bringt. Herzlich willkommen, Frau Serrett.
Hallo, vielen Dank.
Ja, Frau Serrett, wir kennen den Bundeskanzler oder den Bundestrainer. Was ist denn nun die Bundescloud? Was verbirgt sich dahinter? Welche Verwaltungsservices sind da inbegriffen?
Also erstmal freue ich mich ja, dass Sie die Bundescloud in einem Satz mit dem Bundeskanzler und dem Bundestrainer erwähnen. Das finde ich ja schon mal sehr schön, dass wir diesen Stellenwert haben. Ja, die Bundescloud ist wirklich eine Cloud, die wir in unseren Rechenzentren aufgebaut haben. Wir haben damit gestartet in 2016 schon bereits. Da startete die Idee und wir haben wirklich die Cloud-Technologie bei uns so aufgebaut, sodass wir Cloud-Leistungen, Cloud-Technologie nutzen können aus unserem eigenen Rechenzentrum. Da haben wir verschiedene Services mittlerweile schon integriert, wie zum Beispiel die E-Akte, die wir unseren Kunden zur Verfügung stellen, eine ZIP-Box, also Social Intranet des Bundes heißt das. Die ZIP-Box haben wir zur Verfügung gestellt auf Basis von Nextcloud, aber auch PVS Plus. PVS ist unser Personalverwaltungssystem für die Bundesbehörden. Auch das stellen wir bereits aus der Bundescloud zur Verfügung. zur Verfügung für unsere Kunden, genau.
Nun geht's ja, stelle ich mir vor, bei der Verwaltung von Bundesdaten, das sind ja hauptsächlich sensible Daten, ne? Persönliche Daten, genau, von Bürgerinnen und Bürgern. Wie gewährleisten Sie denn die Sicherheit dieser Daten in so einer Riesencloud?
Genau, das ist ja schon genau der Grund, warum wir das Ganze erstmal in unserem Rechenzentrum gemacht haben und nicht sofort auf eine Public Cloud gegangen sind mit gewissen Dingen. Wir im ETZ-Bund haben nur im gewissen Maße wirklich Bürgerdaten, sondern wir arbeiten ja mit unseren Kunden die verschiedensten Fachverfahren aus den Behörden, nachgeordneten Bereichen der Ministerien. Insofern, das ist ein bisschen eingeschränkter. Das ist also wirklich, also meine Daten, Ihre Daten sind weniger hier vertreten. Aber trotzdem haben wir ja wichtige, wirklich sehr schützenswerte Daten, die, wie gesagt, unser Rechenzentrum aktuell noch nicht verlassen dürfen, weil wir die Sicherheitsvorkehrungen noch nicht so einschätzen können, die Sicherheitsmechanismen auf Public Cloud, sodass wir guten Gewissens die Daten halt auch in eine Public Cloud betreiben dürfen. Viele Dinge dürfen auch im Rahmen der Netze gar nicht anders übertragen werden. Also gerade wenn wir in den Bereich VSNFD kommen, haben wir die Netze des Bundes. Also das heißt, unsere Bundescloud ist ja auch an die Netze des Bundes angeschlossen. Insofern ist es dann auch freigegeben, dass wir diese Daten dort speichern können und auch verarbeiten können. Momentan ist es sichergestellt durch die verschiedensten Mechanismen on-prem. Und ich sage es dann immer so ganz platt, in unseren großen vier Wänden ist diese Cloud beherbergt.
Nun wird ja im Zusammenhang mit Sicherheit häufig auch von der digitalen Souveränität Deutschlands gesprochen, dass das ganz wichtig ist. Und welche Rolle spielt denn die Bundescloud in Bezug eben auf unsere digitale Souveränität?
Ja, das hat ja also gerade genau diese zwei Worte, digitale Souveränität, das hat ja verschiedene Ebenen. Auf der einen Seite heißt es, wir können unsere Daten nicht in irgendwelchen fremden Rechenzentren, und eine Cloud ist am Ende des Tages fremde Rechenzentren, hosten, auf die wir nicht 100% einen Zugriff haben, in dem einen oder anderen Fall, der hoffentlich nie eintreten wird, aber trotzdem. Und das ist also auf der einen Seite die Souveränität, die wir natürlich sicherstellen müssen. Und ja, das sind bundeseigene Rechenzentren, insofern sind wir da schon mal safe. Auf der anderen Seite sagen wir ja auch Souveränität, dass wir uns nicht abhängig machen von bestimmten Partnern, bestimmten ja, Hyperclouds, Vendor, Suppliers, und dass wir uns da nicht abhängig machen, sondern dass wir immer dann auch in der Lage sind zu reagieren, sollte mal ein Tool, ein Partner vom Markt verschwinden oder von jemandem aufgekauft werden, der uns definitiv nicht so gut zu uns passt, dass wir das dann austauschen können, dass wir da souverän handeln können. So, und mit der Bundescloud haben wir es. Wir haben ja nicht nur die Bundescloud aufgebaut, sondern auch die Betriebsplattform Bund. Das sind zwei verschiedene Cloud-Umgebungen, die wir jetzt gerade mergen zu einer. Da haben wir sehr viel Open Source mit eingebaut, natürlich auch proprietäre Systeme, aber das ist halt das Wichtige, sehr viel Open Source mitverwendet, mit eingebaut, sodass wir da die Möglichkeit haben, souveräner zu handeln. Ich bin zwar immer noch der Meinung, dass es in der IT 100%ige Souveränität nicht gibt, merken das gerade mit einem ganz großen Virtualisierer, ne, haben alle schön benutzt und jetzt plötzlich ist es aufgekauft worden und es gibt eine andere Firmenpolitik. Also die 100%ige Souveränität in dem Sinne gibt es nicht, aber man muss sie halt versuchen, soweit es geht, zu minimieren. Genau, Sie hatten vorhin die IONOS Cloud angesprochen. Die IONOS Cloud wird neben unserer Bundescloud stehen. Sie wird nicht Teil der Bundescloud werden. Das ist ganz wichtig. Das ist wirklich eine gekapselte Enterprise Cloud, die neben unserer Bundescloud stehen wird.
Verstehe.
Und auf der wir dann anfangs halt keine sensiblen Daten verarbeiten werden und realisieren werden. Sehr viel Entwicklung natürlich auch anfangs drauf machen werden, nutzen werden. Aber dann Stück für Stück, je nachdem, wie die IONOS Cloud bei uns im Rechenzentrum dann auch BSI zugelassen bzw. zertifiziert werden kann, werden wir dann schauen. Aber anfangs werden das wirklich zwei komplett unterschiedliche Bereiche sein.
Okay. Jetzt hat ja vor kurzem der Vermittlungsausschuss zwischen Bund und Ländern das neue OZG beschlossen, also das sogenannte OZG 2 Online-Zugangsgesetz. Gibt es ja schon lange, ist jetzt sozusagen nochmal ein bisschen gelauncht worden. Sinn des Ganzen ist ja sozusagen die Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen voranzutreiben. Welche Bedeutung hat denn in diesem Kontext die Bundescloud?
Also Bundescloud, wie es im Wort schon steht, ist für sämtliche Bundesbehörden, für den Bund. Und alle Maßnahmen oder die Maßnahmen, die wirklich rein für den Bund sind im Rahmen OZG, profitieren von unserer Bundescloud, beziehungsweise werden auch profitieren von unserer kompletten Multicloud-Strategie, die wir zurzeit umsetzen, realisieren, wo wir halt verschiedene Cloud-Umgebungen anbieten werden, ob es nun wirklich Public Cloud ist, unsere Bundescloud im eigenen Rechenzentrum, die IONOS Cloud oder dann auch zukünftig die souveräne Cloud, hoffentlich ab 2025. Also das ist ganz wichtig zu wissen, OZG in dem Rahmen, in dem ist es wirklich immer nur für den Bund ist, denn das ITZ-Bund darf auch nur für den Bund leisten, steht in unserem Gesetz, denn es gibt tatsächlich ein ITZ-Bund-Gesetz, dass wir keine Leistungen für Länder und Kommunen anbieten dürfen. Und insofern ist das halt da genau drauf beschränkt, aber natürlich ein großer Stellenwert im Rahmen des OZGs für den Bund.
Lassen Sie uns mal ein bisschen bei diesem Thema Verwaltungsdigitalisierung bleiben. Das ist ja gerade in Deutschland, sage ich mal, ein bisschen ein kritisches Thema, ne? Es wird sehr viel drüber diskutiert, weil wir da halt im Vergleich zu anderen Ländern ein bisschen hinterherhinken, etwas langsam vorankommen. Woran liegt das denn Ihrer Meinung nach? Wo sehen Sie da so die Hauptherausforderungen?
Also diese These, dass wir wirklich hinterherhinken, hinter vielen Ländern, ja, bestimmt. Dass wir da nicht die absoluten Vorreiter sind, ist sicherlich richtig. Aber wir sind auch nicht das Schlusslicht im Ganzen. Es gibt wirklich viele Aspekte. Der Bürger, so wie Sie und ich, sehen die Digitalisierung der Verwaltung, das, was ich wirklich als Leistung von der Verwaltung benötige. Das ist meistens dann mein Stadthaus oder der Führerschein oder irgendwelche Anträge, die ich machen muss.
Genau.
So, das ist natürlich alles auf föderaler Ebene angesetzt. Mhm. So, wir haben ein wirklich sehr komplexes föderales System in Deutschland. Mhm. Und mit der IT ist es manchmal nicht so ganz vereinbar, weil jeder es selber machen könnte und natürlich auch tun. Dann kommt aber wieder die Finanzierung ins Spiel. Mhm. Hat wirklich jeder, jedes Land, jede Kommune die ausreichenden Mittel, hat der Bund die ausreichenden Mittel, diese ganze Digitalisierung in der großen Form auch wirklich umzusetzen. Dann kommt die nächste Frage der Kompatibilität. Ich wohne in Nordrhein-Westfalen. Meine Eltern haben in Hamburg gewohnt. Mhm. Jetzt kommen die zurück. Ja, ist das kompatibel, was dort alles in Hamburg möglich ist? Jetzt kommen die hier nach Nordrhein-Westfalen. Ist das denn möglich? Also wie kann ich denn da auch wirklich interagieren? Das ist schon mal sehr schwierig. Also insofern braucht es einfach unheimlich viel Abstimmung im Föderalen zwischen den Ländern, auch zwischen den Kommunen. Und dann, also ich habe dann immer, und jetzt werde ich Sie wirklich sehr prominent hier in Ihrem Podcast sagen, aber ich habe da immer so eine Theorie beziehungsweise eine Idee, man sollte die IT an sich in Deutschland wie in einem Konzern fahren.
Okay.
Und entspricht nicht wirklich den föderalen Prinzipien, aber ich glaube, wir würden sehr viel Geld sparen und sehr viel Zeit gewinnen, wenn wir das so tun würden.
Das heißt, wenn Sie sagen, wie in einem Konzern, also im Grunde dann top-down.
Ja, ja. Genau. Ich würde das so fahren, ist top-down. Und es heißt ja nicht, dass es dann nur diese eine Möglichkeit oder diese einen Solution zur bereitgestellt werden, aber sie werden zentral bereitgestellt. Und dann können alle Abteilungen, also alle Länder, Kommunen und so weiter, diese Lösung dann auch nutzen. Also ich weiß nicht, ob wir immer so viel Individualität da überall benötigen, denn wie gesagt, die Menschen ziehen von A nach B und müssen sich dann immer wieder an etwas Neues gewöhnen. Der normale Bürger, wie Sie und ich, wir verstehen das gar nicht. Warum ist das so? In einem Konzern, in einem großen Unternehmen ziehe ich von einer Abteilung in die andere und da ist es gleich. Also ist dann nicht unbedingt zu verstehen. Und ja, Sie sagen das, wir reden auch sehr viel drüber. Ich würde gerne, dass wir viel mehr machen.
Okay, mehr machen, weniger reden und die Bundesdigitalisierung sozusagen von top-down definieren. Das ist wahrscheinlich, läuft in anderen Ländern, wo die Verwaltungsdigitalisierung eben besser läuft, genau so, oder?
Genau.
Haben Sie da Vorbilder?
Ja, genau. Also es ist in verschiedenen Ländern, und das ist auch sehr schön, wir haben uns sogar im Rahmen ITZ-Bund, obwohl wir ein rein deutscher Dienstleister sind und dann auch nur für den Bund, also ist das schon sehr eingeschränkt, trotzdem mit sehr vielen europäischen Ländern ausgetauscht. Und mein Vorbild oder wo ich denke, eine gute Zusammenarbeit haben die Dänen zum Beispiel geschaffen. Die Dänen sind nicht ganz so föderal aufgestellt wie wir, sind relativ zentral, haben aber egal aus welchem Ressort, die haben ein Commitment unterschrieben, dass sie genau gemeinsam so zentralisiert digitalisieren. Und da ist auch, selbst nach einem Regierungswechsel, kein Ressort ausgestiegen. Wir haben sich committed, wir machen es alle gleich.
Okay.
Und das, denke ich, ist wirklich ein riesengroßer Schritt, das so zu sehen. Also wirklich zu sagen, wir haben eine E-Akte und die benutzt jedes Ressort, jedes Ministerium alle benutzen genau diese E-Akte. Natürlich in verschiedensten Mandanten, das ist schon klar. Aber diese eine E-Akte, nur als Beispiel. Und das reduziert Kosten und reduziert Zeit. Und das ist halt sehr, sehr wichtig. Insofern ist Dänemark für mich definitiv ein Vorbild. Andere Länder, die gerne ganz oben im Norden, recht östlich, also Estland genannt werden, ist für mich kein wirkliches Vorbild. Denn Estland hat relativ auf der grünen Wiese angefangen. Und ich sage es dann immer so ein bisschen flapsig, Estland ist so groß wie Hamburg.
Ja, ja, klar.
Und es ist definitiv einfacher als so einen föderalen Staat wie Deutschland, der so groß und so alt ist, dann auch wirklich zu digitalisieren. Franzosen sind auch ein bisschen zentraler aufgestellt. Franzosen haben zentrale Angebote und regeln das Ganze dann auch wieder ein bisschen über die Finanzen, dass sich halt nicht jeder sein IT-Budget bekommt und sich dann ausdenken kann, was er gerne machen möchte, sondern es gibt klare Angebote und daraus kann man sich bedienen. Insofern ist das ein bisschen besser. Es gibt aber sicherlich auch Länder, wo es dann ähnlich läuft wie bei uns und die haben dann mit ähnlichen Problemen zu tun.
Hat dieser Vorschlag denn Chancen in Deutschland? Also ich meine, wird das irgendwie ernsthaft diskutiert, dass man sich eben an einem etwas zentraleren, zentralisierten System orientiert?
Das kann ich nur hoffen, dass wir es irgendwann mal machen. Ich habe keine Ahnung. Also die aktuelle Diskussion, denke ich, da müssen wir noch ein bisschen näher zusammenrücken.
Ja, letzte Frage, so ein bisschen in Richtung Trends und Zukunft. Es wird ja im Moment sehr viel über künstliche Intelligenz, Potenziale der künstlichen Intelligenz gesprochen. Welche Rolle spielt denn diese Technologie für die Digitalisierung der Bundesverwaltung?
Die wird eine sehr große spielen. Und was wir jetzt bemerken, da ist sehr viel Neugierde, sehr viel Wissensdrang. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Also von allen Seiten. Wir selber als ITZ-Bund haben ja das KIPITZ aufgebaut, also das KI-Portal ITZ-Bund. Das stellen wir jetzt auch unseren Kunden vor, dass wir schon mal so eine Herangehensweise an die KI anbieten können. Also das ist jetzt, ich will nicht sagen einfach, aber da sind halt verschiedene Large Language Models mit integriert. Ich kann mir Texte zusammenfassen lassen, ich kann Texte schreiben lassen. Also es ist wirklich erstmal so ein bisschen Basics. Das, was man als erstes so den Quick Win mit KI hat. Aber es zieht trotzdem auch in größere Verfahren mehr und mehr ein. Aber auch hier müssen wir immer wieder schauen. KI ist not for free. Sag ich mal. Wir werden einen riesengroßen Vorteil daraus ziehen, aber wir müssen auch KI finanzieren können. KI ist nämlich sehr, auf Französisch sagt man gourmand. Also es ist wirklich sehr, braucht sehr, sehr viel Ressourcen, braucht sehr viel Klima, braucht große Rechenzentrum und aktuell haben wir diese Ressourcen gar nicht so zur Verfügung, dass wir mal eben da verschiedene KI-Systeme ins Rechenzentrum stellen können. Also insofern finde ich die Entwicklung schon sehr gut, dass es da sehr, sehr viele Ideen schon gibt, immer mehr Anwendungsfälle. Es war ja leider am Anfang dieser ganzen Diskussion, wurde einfach so in den Raum gestellt, wir brauchen KI. Und wenn man dann mal gefragt hat, ja, wofür denn? Da wurde es dann schnell still. Und mittlerweile hat man aber, also bei unseren Kunden jedenfalls, merken wir mehr und mehr Anwendungsfälle, Use Cases wirklich ausgearbeitet. Da könnte uns eine KI helfen, hier könnte uns eine KI helfen. Und das bringt dann wirklich schon Spaß. Und wir müssen halt dann, genau, es muss finanziert werden und realisiert werden und dann halt auch wirklich in unseren Rechenzentren oder meinetwegen auch in der Cloud, in der Public Cloud, wenn wir diese dann auch zur Verfügung haben. Das muss man immer genau abwägen. Was kann man wo machen? Was kann man wo realisieren? Und eine Sache möchte ich auch ein bisschen erwähnen, das Thema Nachhaltigkeit nicht ganz zu vergessen. Denn aktuell sind das zwei Konträre. KI ist, wie gesagt, unheimlich gourmand, braucht unheimlich viel Ressourcen.
Weil es viel Rechenleistung braucht einfach.
Und auf der anderen Seite sollen wir aber nachhaltig agieren, unsere Rechenzentren vielleicht sogar noch mit einem blauen Engel versehen, also so nachhaltig gestalten mit einem blauen Engel. Und das ist dann nicht immer so ganz vereinbar. Dafür müssen wir, glaube ich, noch Lösungen finden.
Ja, da sind die Rechenzentren ja auch dran. Ne?
Genau,
also,
genau.
Aber energieeffizienter
eben, genau. Und das ist ja das Schöne, dass dieses Thema definitiv nicht einfach nur unter den Tisch fällt und sagt, alle sind ja auf dem Hype, wir müssen KI machen und hinterher sieht man sich an, ach je, damit kann ich eine ganze Stadt heizen, sondern dass das wirklich auch parallel betrachtet wird. Das finde ich auch schon sehr gut, aber wie gesagt, es muss auch beides betrachtet werden.
Ganz herzlichen Dank, Christine Serrett, technische Vizedirektorin des ITZ-Bund, für diese Einblicke und Hintergründe zur Bedeutung der Bundescloud für die Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland. Schön, dass Sie bei uns waren. Danke Ihnen.
Sehr gerne. Viel Spaß gemacht. Danke.
Aber das Thema Cloud ist natürlich auch für die Anbieter sehr, sehr interessant. Laut einer Statista-Umfrage soll der Umsatz mit Cloud Computing weltweit bis 2025, also nächstes Jahr, bei 824,76 Milliarden US-Dollar liegen. Die Prognose für dieses Jahr liegt bei 675,4 Milliarden Dollar. Also Cloud-Technologien bergen erhebliches wirtschaftliches Potenzial. Und da sind wir mal ein bisschen gespannt, wo die Reise hingeht und wie groß das Stück vom Kuchen ist, was wir uns hier in Deutschland abbeißen können.
Ja, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Vollgepackt mit Zahlen und News und Insights zum Thema Cloud in Unternehmen und Verwaltung. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
Und übrigens, dieser Podcast ist abgelegt in der Cloud. Bis nächstes Mal. Sidonie, mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Das Ohr am Netz. Der Podcast des ECO. Verband der Internetwirtschaft.